M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Ein südafrikanisches Sprichwort besagt, wenn sich zwei Elefanten streiten, leidet am meisten das Gras. Während der Kreml seinen Angriffskrieg durchzieht und die ganze Welt auf den Widerstand der ukrainischen Armee schaut und bangt, sind laut UN-Flüchtlingshilfswerk bereits 2,95 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Es könnten laut den pessimistischen Schätzungen der UN bis zu 25% der ukrainischen Bevölkerung in der nächsten Zeit fliehen. Entweder in andere Teile des Landes oder eben ins Ausland. Davon fliehen die meisten Menschen nach Polen. Viele kommen aber auch nach Rumänien, Ungarn oder in die Slowakei. Aber auch in Deutschland kommen viele Menschen an. Je nachdem könnte dieser Geflüchtetenstrom zahlenmäßig größer ausfallen als jener im Nachgang des Sommers 2015. Das Ganze verursacht natürlich einen Sturm der Entrüstung, aber auch sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft. Und um die soll es heute gehen. Ich habe mit einem Freiwilligen gesprochen, der mit einem Konvoi an die rumänisch-ukrainische Grenze gefahren ist, um Hilfsgüter abzuladen. Mein Name ist Tobias Lucinian Hildebrand und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge M94.5 to go.
Vor mir sitzt Jonathan Brandes, er ist 20 Jahre alt, studiert Politikwissenschaften und KW im Nebenfach an der LMU München und er ist heute zu Gast hier bei M94.5 im Podcast M94.5 to go. Und würde ich gerade mal die Frage stellen, wofür warst du denn in Rumänien? Was hast du denn da gemacht? Was war denn eure Mission?
Also wir sind zu fünft mit drei Transportern nach Rumänien gefahren, um Hilfsgüter hinzubringen und mit möglichst vielen Menschen wieder zurück nach München zu kommen.
Und das war über wen ging das?
Also organisiert hat es der Dimitri privat von sich selbst aus. Und
also den kennst du, ist ein Kumpel von dir, oder?
Den kenne ich gar nicht. Der hat eben in so eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, in der sich Leute gemeldet hatten, die freiwillig fahren würden an die ukrainische Grenze irgendwo. Und der hat sich da gemeldet und gesagt, er sucht noch jemanden. Und dann war ich halt der Erste, der es gesehen hat und habe mich direkt bei ihm gemeldet und haben wir direkt noch telefoniert. Das war am 1. März. Und da brauchte er tatsächlich sogar direkt noch jemanden an dem Tag, der nach Augsburg fährt mit dem Zug und dort einen der Transporter abholt. Wir haben die nämlich von der Autovermietung gestellt gekriegt und die sitzen halt in Augsburg und da muss man von dort noch den Transporter abholen. Und am nächsten Tag, am Mittwoch, den 2., ging es dann los und wir waren fünf Fahrer, eben der Dimitri, der das organisiert hat, der Artyom, der ist auch Russe, genau wie der Dimitri, der Sergi, der ist Ukrainer und der David, der ist Deutscher, so wie ich. Und dann sind wir zu fünft mit drei Transportern losgefahren.
Also woher kennst du den Dimitri denn? Hast du den kennengelernt oder wie bist du da drauf überhaupt gekommen?
Das war total spontan. Also direkt nachdem dieser Krieg ausgebrochen ist, gab es ja auch diese Zoom-Konferenz von LMU-Studierenden und da hat sich jemand reingemeldet, der gesagt hat, er sucht noch Fahrer. Und so bin ich halt in so eine WhatsApp-Gruppe gekommen, wo sich allgemein Fahrer, so eine Fahrergruppe sozusagen, gibt es auf Telegram auch, da ist sie noch viel größer. Auf WhatsApp gibt es da auch eine. Und dann war das total per Zufall, weil er sich da einfach reingemeldet hat, dass noch irgendjemand gebraucht wird und dann habe ich mich direkt halt bei ihm gemeldet. Das heißt, ich kannte ihn vorher gar nicht. Genau.
Okay, ja. Was habt ihr da eigentlich mitgenommen? So was waren so diese Güter, die ihr da an die Grenze geschifft habt?
Also wir sind tatsächlich an dem Dienstag noch zum Gorod Kulturzentrum in der Arnoldstraße 195 gefahren. Die suchen auch immer noch Freiwillige, glaube ich. Das ist so ein russisch-ukrainisches Kulturzentrum und da sammeln die eben Spenden. Und wir haben hauptsächlich mitgenommen Lebensmittel, Kleider und ganz wichtig sind natürlich auch immer solche Sachen wie Babyausstattung, also Babynahrung, Windeln, solche Dinge.
Das ging dann an die Menschen in der Ukraine oder wie sieht es aus? Waren das Binnengeflüchtete? Waren das Leute, die einfach auf der Flucht sind und dann quasi abgefangen werden mit den ganzen Sachen, die sie halt brauchen, mit den ganzen Nahrungsmitteln, mit den Klamotten, mit Babynahrung, mit Hygieneartikel oder sowas? Oder ging das rein in die Ukraine für, an wen ging das denn so?
Also der Dimitri hatte einen Kontakt über seinen Nachbarn, der selber Ukrainer ist und aktuell auch gar nicht in Deutschland ist, zwar nicht in der Ukraine, aber er organisiert eben lauter solche Hilfstransporte. Der hat da so ein Logistiknetzwerk aufgebaut. Und wir haben das dann übergeben an der ukrainisch-rumänischen Grenze an einen Laster mit zwei ukrainischen Fahrern, die alles, was wir denen gegeben haben, direkt nach Kiew gebracht haben. Und unser Eindruck war auch an der rumänischen Grenze, dass die Hilfsgüter eher in der Ukraine gebraucht werden als an der Grenze. Dort gab es viele Freiwillige, die hilfsbereit waren und die Leute, die drüber kamen, waren einigermaßen versorgt, aber ich glaube, in der Ukraine ist wirklich das, wo es den Leuten an wichtigen Dingen fehlt.
Also du hast dich einfach bei dem Zoom-Call dann gemeldet. Da gibt's einen Haufen Organisationen, die sich für Geflüchtete einsetzen, hier in München, oder halt generell, die sich dafür einsetzen, dass hier in München die Waren zusammengesammelt werden und dann dorthin gebracht werden, eben wo sie gebraucht werden. Also dieses Students for Ukraine, da gibt's eine Instagram-Seite, die sind da zum Beispiel sehr aktiv. Das habe ich selber auch schon mal gemacht. Also ich war an der in der Schönstraße 55 in Harlaching oder in Untergiesing, ich weiß nicht genau, das dürfte so die Grenze von den beiden Stadtbezirken sein, war ich mal in diesem ukrainischen Gemeindezentrum und da habe ich einfach ein bisschen Zeug, was die Leute hergebracht haben, geordnet in Kisten und dann einfach eingepackt und verladen. Das ist sehr, sehr cool, was ich da gesehen habe, was die Leute da vorbeigebracht haben. Also da waren wirklich so alte Omas, die so wirklich das letzte bisschen ihrer Rente noch aufgewendet haben, um irgendwelche Güter zu kaufen oder sogar Biergärten, Wirte, wirklich Gastronomen, die hingegangen sind und die Bierbänke gestiftet haben als OP-Tisch für die Lazarette in der Ukraine. Sehr, sehr krass. Also da habe ich sehr, sehr viel Positives mitgenommen und weiß nicht, gibt einem so ein bisschen die Hoffnung an die Menschen zurück in diesen Zeiten. So viel zum Organisatorischen und jetzt will ich mit dir ein bisschen über die Eindrücke sprechen, die du da gesammelt hast. Also du bist da hingefahren und welche Erwartung hattest du so? Du fährst jetzt einfach ins Ungewisse, du fährst irgendwo hin und ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich noch nie in Rumänien davor. Wie hast du das denn so erlebt?
Ja, ich war allgemein vorher kaum in Osteuropa. Es war tatsächlich ganz lustig. Ungewiss ist ein sehr, sehr gutes Wort dafür, weil wir vorher noch gar nicht wussten, ob wir diesen Laster nach Kiew überhaupt alles übergeben können oder ob wir danach weiterschauen müssen, was wir mit den restlichen Gütern machen. Wenn es so gewesen wäre, dann wären wir sicherlich noch weiter rein nach Rumänien gefahren und an vielleicht Grenzorte, wo es weniger Hilfe gab. Weil dort, wo wir am Anfang waren, wurde diese Hilfe nicht ganz so stark gebraucht und dann wäre es noch eine längere Reise geworden. So war es halt relativ schnell, aber vorher die Erwartungen, also es war sehr, sehr ungewiss und man wusste überhaupt nicht, worauf man sich einlässt und gerade wenn man noch nie dort gewesen ist, also wir waren darauf vorbereitet, auch mal im Auto zu schlafen und Instant Spaghetti zu essen.
Okay, ja, also wirklich so ein richtiger wilder Roadtrip quasi. Dann seid ihr an der ukrainischen Grenze angekommen und wie war da die Lage? Also war da das helle Chaos oder wie kann man sich das da vorstellen?
Sehr, sehr ruhig. Also überraschend ruhig. Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht an allen Grenzübergängen so ist. Gerade Polen, glaube ich, ist es ganz, 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 ganz anders. Aber da, wo wir waren, das ist in der Nähe von Satu Mare, das ist eine rumänische Stadt, der Grenzübergang, es war ruhig. Also es waren mehr Helfer als Flüchtlinge. Die allermeisten Flüchtlinge, die durchkamen, hatten eigene Autos, mussten nicht von dort woanders hin transportiert werden, sondern fuhren einfach durch. Und man hat viele teure Autos gesehen, die durchfahren durften, sozusagen. Also da wurden dann sozusagen die als erstes durchgelassen, die halt vielleicht ein bisschen Geld da lassen. Und das hat man gemerkt. Und die Leute, die wirklich Hilfe brauchten, haben sie auch bekommen. Also es waren, wie gesagt, viele Helfer da. Es waren Malteser da. Es waren viele Essensspenden da. Es gab immer heißen Tee, auch für uns die Helfer sozusagen. Deswegen die Lage an der Grenze, dort wo ich war, hat sich relativ entspannt angefühlt. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass die ganze Zeit so eine gewisse abwartende Stimmung war. So als hätte man die ganze Zeit das Gefühl, gleich kommt. Ganz viele auf einmal oder gleich brechen die Dämme. Aber während wir da waren, ist das nie passiert und es war sehr, sehr ruhig.
War da eigentlich auch Presse da oder?
Presse gar nicht.
Gar nicht.
Gar keine Presse gesehen.
Also war gar nicht so das Bedürfnis da, irgendwie da Leute hinzuschicken, Reporter und wirklich ein bisschen die Situation zu beleuchten?
Nee, gar nicht. Tatsächlich wurden in Rumänien dann später Artikel über uns veröffentlicht, aber alles mit Bildern, die der Dimitri gemacht hat. Niemand war da vor Ort. Das wurde dann alles sozusagen im Nachhinein.
Okay, ja. Du hast erzählt, dass du, nachdem ihr das ganze Zeug abgeladen habt, dass ihr beziehungsweise Leute mitgenommen habt und so viele wie möglich. Wie lief das dann ab? Hat sich da irgendjemand gemeldet und ja, wie war das da so?
Also das war auch sehr cool, wie das zustande gekommen ist. Wir sind direkt an der Grenze, an diesem Aufnahmelager. War kein richtiges Lager, aber in diesen Zelten dort in Kontakt gekommen mit dem Niku. Das ist ein Rumäne, der wohnt in Satu Mare, der betreibt da ein Hotel. Und in diesem Hotel nimmt der Flüchtlinge auf. Und wir sind dann über die Nacht in seinem Hotel geblieben, haben da geschlafen. Und dann hat er über sein Netzwerk und über die Leute, die bei ihm im Hotel waren, Leute gesucht, die nach München wollen oder noch weiter ins westliche Europa und dann hier halt Zwischenstationen machen konnten. Und dann haben wir 7 Leute gefunden, 2 Familien, die kein eigenes Auto hatten, was sehr gut gepasst hat, weil wir mit einem Neunsitzer da waren. Also das waren zwei Transporter und ein Neunsitzer, der auch in so Transporterform ist. Und der war halt vorher mit Sachen vollgestopft. Aber dann konnten wir die Sitze aufrichten und jetzt hatten wir sozusagen 7 freie Plätze in dem Auto. Und das waren alles Frauen und Kinder, also keine Männer dabei.
Ja, es gibt ja dieses Ausreiseverbot für Männer zwischen 16 und 60 ungefähr oder ja. 18 und 60.
Deswegen konnten auch die Leute, die den Laster gefahren haben, das waren auch zwei Männer, die mussten über 60 sein, weil sonst hätten sie nicht rausgedurft.
Oh, krass, ja, stimmt. Das ist so surreal, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja.
Richtig krasse Vibes, die nicht ins 21. Jahrhundert passen. Ja, so.
Die waren 62 und 69, also Rentner bei uns zu Hause. Ja. Die mussten dann da so ein Laster durch ein Kriegsgebiet fahren. Genau. Und dann haben wir dort eben zwei Familien gefunden. Eine Großmutter mit ihrer Tochter, die ein ganz kleines Baby dabei hatte. Das war ein Jahr alt oder so höchstens. Und eine andere Familie mit auch einer Großmutter, einer Mutter und zwei bisschen älteren Söhnen. Also die waren, schätze ich, so 12 und 15. Und dann hat sich aber so im Lauf des Morgens, an dem wir losfahren wollten und noch kurz gewartet haben auf die eine Familie, die aus einem anderen Lager zu uns kommen sollte, rausgestellt, dass es noch deutlich mehr Leute gab, die nach München wollten. Die hatten aber eigene Autos. Und dann haben wir halt gesagt, klar, kommt mit, fahrt uns hinterher oder fahrt zwischen uns. Wir fahren einfach in Kolonne und dann bringen wir euch auch nach München und schauen, dass ihr da auch.
Dann seid ihr einfach schnurstracks wieder zurück, habt dieselbe Route wieder zurückgenommen.
Genau.
Und wie lange habt ihr eigentlich gebraucht?
Insgesamt waren wir weg von Mittwoch bis Sonntag.
Mhm. Das ist schon lang.
Ja.
Das ist wie viele Kilometer sind es eigentlich, die ihr zurückgelegt habt?
Also man kann die Strecke rein theoretisch sogar durchfahren. Ich denke, man fährt durch reine Fahrzeit vielleicht 12 Stunden, aber man stößt dann eben immer noch auf Schwierigkeiten. Selbst auf dem Hinweg hatten wir an den Grenzübergängen, gerade von Ungarn nach Rumänien, hatten wir 1-2 Stunden Wartezeit.
Mhm.
Das ging dann auf dem Hinweg, aber wegen solchen Zwischenstopps muss man dann halt immer. Also wir hatten eine Nacht Pause immer in Ungarn.
Ich kann mir auch vorstellen, dass quasi die Straße Richtung Osten deutlich leerer war als die Straße Richtung Westen.
Ja.
Obviously. War das dann auf dem Rückweg an den Grenzübergängen?
Also, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Also, wir sind aus Rumänien dann direkt losgefahren, aus Satu Mare. Und dann kamen wir als erstes ganz schnell an die ungarische Grenze. Dieser Grenzübergang bei Satu Mare ist sehr, sehr nah an der ungarischen Grenze, da fährt man vielleicht eine Stunde. Und wir hatten an dem Morgen den Nico noch gefragt, wie lange er schätzt, dass wir heute ungefähr brauchen. Und er meinte so, gestern war schlimmer, heute 1-2 Stunden. Und dann haben wir uns da angestellt, die Schlange wirkte auch gar nicht so lang. Und wir haben halt geschätzt, gut, wenn es blöd läuft, 3-4 Stunden. Und die erste Hälfte ging auch einigermaßen. Also die erste Hälfte der Schlange, würde ich schätzen, waren so 3 Stunden. Und dann waren wir so, okay, länger als geplant, aber wir kommen durch. Und dann ging es richtig los. Also wir standen dann am Ende, glaube ich, von 11 Uhr morgens bis, oder von 10 Uhr morgens bis 7 Uhr abends, sowas um den Dreh. Also wir standen dann 9-10 Stunden. Und es ging wirklich sehr, sehr, sehr schleppend voran, gerade die letzten 50 Meter.
Gerade die letzten 50 Meter, weil... Wieso?
Ich weiß nicht genau. Vor uns waren ein paar Busse, die brauchen vielleicht immer ein bisschen länger. Das große Problem, was die Ukrainer an der ungarischen Grenze haben, ist klar, einerseits werden die Pässe einmal 10 Minuten gecheckt, aber das viel größere Problem ist, dass wenn sie keine biometrischen Pässe haben, dann dürfen sie nicht einfach so einreisen. Also alle Ukrainer mit biometrischen Pässen dürfen 90 Tage in der EU einfach ohne Visum, ohne gar nichts bleiben. Deswegen dürfen die auch einfach so einreisen. Alle, die keinen solchen biometrischen Pass haben, müssen sich vorher registrieren. Ob das jetzt ein Visum oder ein Asylantrag ist, ist egal, aber sie müssen irgend so einen Antrag stellen. Und diese biometrischen Pässe gibt die Ukraine erst seit 2017 aus. Das heißt, alles, was vorher ausgestellt wurde, ist nicht biometrisch. Selbst wenn sie total modern aussehen, solange sie nicht dieses biometrische Zeichen haben, hast du Pech gehabt. Und das ist das, was so wahnsinnig lange geht. Das ist auch das, was uns nach dem Grenzübergang nochmal so viel Zeit gekostet hat. Weil bei uns im Neunsitzer hatte eine Oma keinen biometrischen Pass. Und das ist dann nicht an der Grenze, dass das geklärt wird mit diesem Visumsantrag oder diesem Asylantrag, sondern wirst du mit Polizei-Escort zu einer Registrierungsstelle gebracht. Bei uns war das in einer Schule eingerichtet. Und dort müssen die Leute, die keinen biometrischen Pass haben, sich dann registrieren, einen Visumsantrag stellen, einen Asylantrag stellen. Und das war wirklich auf dem Rückweg das, was uns am meisten Zeit und Nerven gekostet hat, dieser Antrag. Wir sind da angekommen um 9 Uhr abends in dieser Sporthalle und du wirst halt begrüßt von ungarischen Grenzbeamten und du darfst auch als Helfer eigentlich nicht mit rein in diese Turnhalle. Dürfen dann immer nur die rein, die müssen. Die Oma durfte noch ihre Tochter mitnehmen zum Helfen. Und dort gibt's dann tatsächlich auch erst die Pässe zurück. Also die konfiszieren die Pässe von allen, die in diesem Auto sitzen. Und die gibt's dann erst zurück, wenn man an der Registrierungsstelle angekommen ist. Das heißt, selbst die biometrische Pässe haben, müssen warten, bis man an dieser Registrierungsstelle angekommen ist. Und dann kriegen sie ihre Pässe zurück und dürfen gehen, damit halt niemand irgendwie wegrennt von den ungarischen.
Ja, das stelle ich mir übelst stressig vor, wenn du, keine Ahnung, du hast sowieso deine Heimat verloren. Es ist ungewiss, wer alles noch bei guter Gesundheit ist von deiner Familie. Und dann kommst du da hin und irgendwie so ein Hustle mit den Pässen und Registrierung und alles. Das erscheint mir A, ein bisschen ja willkürlich mit dieser biometrischen Regelung da. B, es ist halt vom humanitären Standpunkt klingt das für mich gerade nicht sehr zuvorkommend.
Es ist sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil diese Regelung, das ist tatsächlich eine EU-Regelung, so dass...
EU-Regelung, es ist keine ungarische Regelung.
Diese Regelung mit den ukrainischen biometrischen Pässen ist ganz normal, schon wurde eingeführt, als diese biometrischen Pässe eingeführt haben, 2017, als noch kein Krieg war. Aber die Grenzstaaten haben die Möglichkeit für sich zu entscheiden, aus humanitären Gründen werden wir diese Regelung aussetzen und wir lassen alle Leute 90 Tage rein. Das hat Ungarn bisher nicht gemacht, meines Wissens nach. Polen auch nicht flächendeckend, soweit ich weiß. Aber da läuft es an der Grenze trotzdem deutlich reibungsloser ab. Jedenfalls muss man sich halt einfach vorstellen, was diese Leute durchmachen. Also die warten schon an der ukrainischen Grenze teilweise tagelang und dann kommen sie an die ungarische Grenze, warten dort auch nochmal 10 Stunden, egal ob sie biometrischen Pass haben oder nicht. Und dann müssen sie nach dieser Grenze auch nochmal auf so eine Empfangsstelle, wo es dann bei uns 14 Stunden gedauert hat. Also wir sind am nächsten Tag um 10:30 waren die dann fertig.
Oh, heftig.
Und die standen halt die ganze Nacht in dieser Turnhalle. Da gibt's keinen Schlafplatz, da gibt's gar nichts.
Ah, Wahnsinn, Alter. Das ist halt... Ah.
Und wir haben mit den anderen Leuten, die mit uns unterwegs waren, dort wieder einen Jugendherbergenbetreiber gefunden, der großzügigerweise uns Zimmer zur Verfügung gestellt hat. Das war dann leider alles voll und dann haben wir Fahrer zusammen auf dem Gang geschlafen, auf Klappbetten. Und diese Oma mit ihrer Tochter musste halt die ganze Nacht in dieser Turnhalle rumstehen, bis sie dann endlich dran war und ihren Visumsantrag stellen konnte. Immerhin gab es da eine ungarische Hilfsorganisation, die Tütensuppen angeboten hat. Das war schon, aber das war dann auch alles, was man an Hilfe
sucht. Das war so das Höchste der Gefühle dann.
Ja, das war's.
Oh,
das,
Wahnsinn.
Das war's an Hilfe, was dort angeboten wurde. Ich will auch gar nicht da die Ungarn selber angreifen. Wir haben ganz viele Ungarn auch getroffen, die selber sehr hilfsbereit waren. Das ist wirklich die Regelungen und die Grenzbeamten, die teilweise sehr, sehr, wo es teilweise sehr schwierig ist, mit denen umzugehen und um zurechtzukommen.
Ja, schwierig. Frage, war da jetzt vielleicht Presse, waren da irgendwelche Leute, die es sich mal angeschaut haben und gesagt haben, boah, schau mal hier, Grenzübergang mitten in Europa und wir haben hier wieder einen Flüchtlingsstrom?
Gar nicht.
Auch nicht?
Okay. Gar nicht. Auch nicht an der rumänischen-ungarischen Grenze, wo es vielleicht nochmal ein bisschen offensichtlich war, wo auch das Rote Kreuz da war und wir auch zum Beispiel Laster des italienischen Roten Kreuzes gesehen haben und so. Aber auch da wieder hat der Dimitri seine Drohne mal fliegen lassen und auch diese Bilder wurden dann verwendet. Mit seiner Erlaubnis natürlich in rumänischen Artikeln. Aber Presse selber vor Ort war da niemand, auch in dieser Turnhalle in Ungarn gar nicht. Da ehrlich gesagt wundert es mich wenig, weil selbst wir Helfer eigentlich gar nicht rein durften. Wir sind dann halt über Seiteneingänge und was weiß ich trotzdem immer reingegangen und haben geguckt, wie es denen geht und wie es da drin aussieht.
Ja, klar.
Aber eigentlich sollten wirklich nur die Leute rein, die da sich registrieren mussten.
Okay, ja. Nach dem Ganzen, was du da gesehen hast an deinem Grenzübergang und in der Turnhalle und wie du jetzt gesagt hast, da waren es nicht wirklich viele Hilfsorganisationen. Was wünschst du dir von der Bundesregierung? Was wünschst du dir vielleicht von der EU jetzt? Nicht nur mittelfristig, wir wissen ja nicht, wie lange diese Situation noch anhält. Das kann ja keiner von uns richtig sagen. Was wünschst du dir ganz kurzfristig? Was muss jetzt passieren, damit sich die Situation von dieser Oma und der Tochter, damit sowas halt nicht nochmal vorkommt?
Ja, rein auf meine Situation jetzt bezogen. Man muss diese Regelung mit den biometrischen Pässen ganz, ganz dringend aussetzen, weil das einfach für die Leute kaum auszuhalten ist. Also es ist ja eben genau so, dass genau die Schwächsten getroffen werden. Die Omas, die noch keinen neuen Pass haben, die Babys, die nur mit Geburtsurkunde da sind, die müssen auch alle da stehen mit ihren kleinen Neugeborenen. Da war eine Mutter mit 8 Kindern, wo das eine Kind 3 Monate alt war und die stand dann halt da die ganze Nacht auch. Und genau solche Leute gilt es halt eigentlich zu schützen. Und das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ehrlich gesagt, an Hilfsbereitschaft vor Ort mangelt es gar nicht unbedingt. Ich glaube, dass da viele Leute helfen wollen, sowohl in Rumänien als auch in Ungarn. Das ist anders als 2015. Da gibt es mehr Bereitschaft, die Leute aufzunehmen und ihnen die Grundbedürfnisse zu erfüllen. Aber dieses Organisatorische und die Leute dann eben nach Deutschland zu bringen, ist das, womit die Leute am meisten Hilfe brauchen.
Okay, also du hast die Hilfsbereitschaft jetzt angesprochen und hast auch den Vergleich gezogen zu 2015. Wie genau äußert sich das für dich, dass die Hilfsbereitschaft, dass du die als viel höher empfindest als jetzt 2015? Gut, 2015 warst du wahrscheinlich irgendwie Teenager noch. Da habe ich zum Beispiel, ich habe 2016 im Nachgang der ganzen Flüchtlingskrise, habe ich einen Bundesfreiwilligendienst abgeleistet. Und ich kann da von meiner Seite sagen, da war sehr Hilfsbereitschaft da, aber dieser kollektive Aufschrei und dieses kollektive Selbstverständnis, dass jetzt alles stehen und liegen gelassen werden muss, zumindest bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, um denen jetzt zu helfen, Hotelzimmer zur Verfügung zu stellen, Schlafplätze, Nahrung, alles Mögliche, das deutsche Bahnticket, was jetzt da eingeführt wurde für Geflüchtete, das sehe ich jetzt nicht. Also wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, in Deutschland war auch 2015 die Hilfsbereitschaft schon deutlich größer als in diesen östlichen Ländern. Also was man da jetzt an Hilfsbereitschaft erlebt hat, ist teilweise auch sehr rührend. Also wie gesagt, an der rumänischen Grenze waren mehr Helfer als Flüchtlinge. Da die Leute wollen wirklich, wenn die Ukraine es in die EU schaffen, wollen die denen helfen. Und die finden da Unterkunft und denen wird auch Essen und zu trinken direkt an der Grenze bereitgestellt. Auch in Deutschland, ehrlich gesagt, ist die Hilfsbereitschaft nochmal deutlich größer. Und ich finde auch die immer viel kritisierte Bürokratie nicht ganz so schlimm im Moment. Klar gibt es da bürokratische Schritte, aber ich finde, dass es da sehr viele Mittel und Wege gibt, mit denen versucht wird, den Ukrainern so gut wie möglich zu helfen. Also dass diese ganzen Seiten auf München.de, die für die ukrainische Geflüchteten, für die ukrainischen Geflüchteten Informationen anbietet, dass die auch immer auf Ukrainisch übersetzt sind und dass es da viele Anlaufstellen gibt und dass es doch verhältnismäßig einfach ist, sich hier zurechtzufinden und die nötigen Mittel zu finden.
Okay. Was hast du denn für einen Appell an die Münchner und was können die Leute hier in dieser Stadt ganz konkret tun für diese Menschen jetzt?
Also gibt ganz viele verschiedene Sachen, je nachdem, was die aktuelle Lebenssituation im Moment für die Leute jeweils ist. Wenn ihr fahren könnt, super, versucht euch da in solche WhatsApp-Gruppen und so einzuschleusen. Es ist erlebniswert, aber es ist auch total wichtig, gerade aus Deutschland. Und um dann Leute wieder zurückzubringen. Wenn ihr hier bleiben müsst, dann spendet. Am wichtigsten sind Sachen, die aufgebraucht werden. Also Lebensmittel, Babyausstattung, Windeln. Kleider sind gar nicht ganz so wichtig. Kleider sind auch gut, aber nicht ganz so wichtig wie die anderen Dinge. Und was am allerdringendsten im Moment gebraucht wird, ist gerade am Hauptbahnhof Leute, die Russisch können. Weil es gibt viele Freiwillige, aber woran es sehr, sehr, sehr stark mangelt, ist Übersetzern. Die kommen alle an, können natürlich kein Wort Deutsch, haben nichts mit der Kultur hier am Hut. Das ist für die genauso weit weg wie umgekehrt. Und da braucht es Leute, die sich ein bisschen willkommen fühlen und wo sie einfach direkt wissen, was Sache ist und wo es ihnen nicht schwer gemacht wird, hier ihren Weg zu finden.
Also da, ihr habt's gehört, das könnte man tun, also mal Hauptbahnhof, Dolmetscher und so weiter und so fort. Und es gibt in der Heinrich-Kleist-Straße in München-Schwabing gibt's zum Beispiel ein Zentrum, wo, glaube ich, Waren noch eingesammelt werden. Es gibt in der LMU im Hauptgebäude gibt es von 16 bis 19 Uhr jeden Tag eine Sammelaktion. Dann gibt es natürlich verschiedene Organisationen wie
das Kulturzentrum Gorod in der Arnoldstraße 195.
Genau, also solche Einrichtungen. Und falls der Dimitri noch Fahrer braucht.
Genau, der Dimitri ist tatsächlich jetzt schon wieder unterwegs. Der ist diesmal an die slowakisch-ukrainische Grenze gefahren. Und auf Instagram heißt er Dimitri_on2 als Ziffer Wheels. Da dokumentiert er immer sehr gut seine Reiseerfahrungen. Und da kann man auch unsere Reise nochmal ein bisschen zurückverfolgen und wo wir genau überall Stationen gemacht haben, wen wir mitgenommen haben. Da findet ihr lauter Bilder dazu.
Genau, dann gibt es noch die Demo für offene und unbürokratische Fluchtwege. Und zwar jeden Montag auf dem Geschwister-Scholl-Platz vor der LMU. Jeden Montag um 18 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Das ist so das Wichtigste, wie die Leute hier in dieser Stadt aktiv helfen möchten, wenn ihr auch das Gefühl haben, dass wir irgendwas tun müssen in dieser Situation. Das ist natürlich ein sehr quälendes Gefühl, wenn man da im Trockenen sitzt und essen und trinken gehen kann und woanders ist der Baum am Brennen. Kann sehr quälend sein, aber es gibt Möglichkeiten, wie man helfen kann. Dann möchte ich mich super herzlich bei dir bedanken, dass du heute bei uns hier warst und deine Geschichte erzählt hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, immer gerne. Es ist für einen guten Zweck und dann bis zum nächsten Mal bei M94.5 to go.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.